Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der es heute an einen schönen See geht, der, von dem ich immer dachte, dass er Lake Placid heißt, aber eigentlich heißt eher so das Örtchen. Da kann ich auch nicht allein drüber reden. Deshalb habe ich ihn hier, den guten Eric von der Nerd-Selbsthilfegruppe. Hallo Eric.
Hi, grüß dich.
Ich habe gehört, du bist auch ein Freund des Krokodils im Wasser, oder?
Ja, absolut. Nachdem ich den Film jetzt vor einigen Tagen erstmals geguckt habe, das war ja total peinlich, ne? Wir haben auf X, den Älteren unter uns bekannt als Twitter, ja, ne, sind wir drüber gestolpert, weil der Kino 90 Podcast oder 90s Podcast, ne, der hatte da was retweetet, ja, so von wegen hier so die 90er
Tierhorrorfilme,
ne, und da war halt Deep Blue Sea, Anaconda, Eight-Legged Freaks und halt auch Lake Placid. Mhm. Und da habe ich gesagt, die anderen alle gesehen, aber ich so, ey, ich habe Lake Placid nie gesehen. Wie peinlich ist das denn?
Habe ich auch gleich verurteilt. Und es hat so gut gepasst, weil
Und zu Recht.
Ja, es hat auch wirklich so gut gepasst, weil genau zu der Zeit hat die Kollegen von den Männern, die auf Videos starren, von dem Podcast, hat eine Folge dazu veröffentlicht, wo sie die ganze Lake Placid-Reihe durchgesprochen haben. Und die hatte ich auch ungefähr zu der Zeit auch gehört. Und verlinke ich natürlich in den Shownotes, wie sich das gehört. Wie natürlich auch deinen Podcast, für den ich übrigens dir immer noch am Mikro hier Kudos geben möchte für eure fantastischen Spider-Man-Besprechungen der 70er-Jahre Spider-Man-Filme.
Ja, danke schön.
Ich werde es nie vergessen, wie er sagte, ich stehe auf ältere Frauen zu der 29-Jährigen. Im zweiten Harry sagte, ich habe einen Crush auf ältere Damen. Dann habe ich gegoogelt, dachte, wie alt wird die da gewesen sein? 29, ungefähr. Vielleicht sogar 28 noch, als es gedreht wurde. Respekt.
Ja, ich weiß, was er meint. Wir werden alle nicht jünger.
Nee, ich weiß aber, was er meint. Liebe Grüße an deinen Mitpodcaster. Also wirklich ganz, ganz toll. Ja, Lake Placid, der Steve Miner aus Film. Steve Miner ist der Regisseur von dem Film. Es geht um ein Krokodil in einem See, das Leute frisst und die örtliche Polizei mit einer angereisten Museumsmitarbeiterin, die auch noch, also wen schickst du, wenn du jemanden hast, wenn du ein Krokodil im Wasser hast? Ne? Du schickst jemanden aus dem Museum halt, ne?
Absolut. Das ist schon das Erste, wo ich drüber gestolpert bin. Die wird da ja hingeschickt, eigentlich, weil sie ja was mit ihrem Chef hat, ne? Und ein bisschen abserviert wird.
Bester Grund. Genau. Aber ich wollte nur sagen, erstmal Steve Miner, der Regisseur von dem Film, der hat uns auch übrigens Freitag der 13. Teil 2 und Teil 3 als Regisseur gebracht. Haus, das Horrorhaus, und der hat den ersten Warlock, Satans Sohn, gedreht und Forever Young und auch den Age 20 von Halloween. Also das ist schon jemand, der das durchaus kann, was man hier auch in dem Film sieht. Und David E. Kelly hat das Drehbuch geschrieben, was mich immer so ein bisschen überrascht hat, weil ich bin so ein David E. Kelly-Fan von vielen seiner Serien, die er gemacht hat. Ich weiß nicht, sagt ihr Picket Fences, Practice die Anwälte, Ellie McBeal, Boston Legal, Boston Public und sowas?
Also ich sag's mal so, es sagt mir alles was. Ich habe Ellie McBeal bestimmt auch mal ein paar Folgen gesehen. Mhm. Von den anderen Serien tatsächlich nichts.
Also Picket Fences habe ich sogar als Blu-ray-Box hier. Das war in den 90ern eine ganz, ganz großartige Serie, die auch sehr kontrovers auch zu der Zeit gewesen ist und auch so seiner Zeit so voraus war, was so kontroverse Geschichten angeht. Und also da war Picket Fences ganz weit vorne, ganz, ganz tolle Serie. Aber halt natürlich Ellie McBeal habe ich nie so gesehen, aber ich weiß, da gibt es einen Hype drum, und natürlich Boston Legal, ne, mit William Shatner und James Spader, natürlich das Ding und so. Boston Public war auch eine coole Serie über eine Schule in den frühen 2000er Jahren, halt in dem namengebenden Public. In dem namensgebenden Boston natürlich, nicht Public. David E. Kelly ist so als also so ein Fernsehmacher, der da wirklich so sehr kreative Sachen gemacht hat, die auch echt spannend sind. Der hat aber so den Ruf immer gehabt, nur so ein paar Staffeln zu machen. Dann wechselt er häufig die Darsteller durch und das führt dazu, dass die Serien so in Quoten ein bisschen in sich zusammenfallen. Und er hat selten Serien gehabt, die sehr lange liefen. Ich glaube, Boston Legal war schon mit 5 Staffeln somit schon das längste. Aber es ist ein sehr talentierter Autor und Fernsehproduzent, und ich gebe ihm ewig Kudos, weil er mit Michelle Pfeiffer verheiratet ist.
Das ist natürlich eine Leistung.
Richtig. Und der hat das Drehbuch geschrieben und da habe ich mich so überrascht, weil ich dachte mir, Mensch, das ist ja so, weiß ich nicht, wenn ein ganz großer Autor irgendwie so einen kleinen Horrorfilm irgendwie schreibt und so, weil das ist ja eigentlich, wir haben ja einen 79 Minuten extrem kurzen Film. Das ist man heute gar nicht mehr gewohnt. Das
ich wollte es gerade sagen.
Jahre, ne?
Genau, heute, wo du einfach bei jedem Film fast 3 Stunden sitzen musst und nach der Hälfte vom Film, also als älterer Herr wie ich, langsam aufs Klo musst, das ist ein Traum gewesen, in unter 80 Minuten mal einen Film abzureißen.
Wahnsinn, oder? Das ist wirklich, und der Film geht da wirklich bam, 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 zack, zack, zack. Und man sieht ihm auch, das ist so für so Tierhorrorfilme, auch so ein bisschen was ungewöhnlich. Man sieht ihm durchaus an, dass das Budget da war. 27 Millionen hat er gekostet, was, glaube ich, aber in einem Großteil in die Hauptdarsteller geflossen ist in diesem Film, oder?
Genau.
Und der ich ist hatte schon ja, stark besetzt, ne?
Genau. Ich hatte ja so überhaupt keine Ahnung. Ich habe den dann mir runtergeladen und angefangen zu gucken. Und dann kam ja, ne, ist so 90er-Film, wo noch richtig ein Vorspann kommt, ne, mit den ganzen Namen, so ganz klassisch. Und ich so, ach, Bill Pullman, das ist ja cool. Oliver Platt, ach, den kenne ich auch. Brendan Gleeson, ey, Betty Alter. White, ne? Ja. Die Rose aus Golden Girls, geil. Ja. Ne?
Bridget Fonda. Ich so,
Bridget Alter. Fonda, ja, Entschuldigung, die fast vergessen, die weibliche Hauptdarstellerin. Da habe ich auch gedacht, so, ey, wie geil ist das denn? Also nur große Namen.
Ja, auch zu der Zeit schon so. Ich meine, Bill Pullman, ganz ehrlich, klar, wir wissen alle, an was wir bei Bill Pullman denken, dass er nicht Bill Paxton ist. Und wir denken natürlich an Kaspar. Nein, wir denken natürlich an den Präsident aus Independence Day.
Aber an Kaspar auch.
Und an Kaspar auch,
war ein sehr süßer Film.
Und während du schliefst mit Sandra Bullock, mit Sandy Bullock, war auch, ja.
Stimmt. Ich,
ja. Aber Bill Pullman ist auch so ein sympathischer Dude irgendwie, aber auch da, das war, glaube ich, so alles so mit seinem Karrierehöhepunkt, so um so Independence Day rum und die Jahre so, vielleicht noch danach hier, danach muss er die letzten 20 Jahre, habe ich eigentlich nie mehr so viel von ihm gesehen, außer Independence Day 2 und so, aber er ist
und
halt
den hätte auch, man nicht sehen müssen.
Ja, finde ich auch, aber einen sagen so, die anderen sagen so. Aber auch so, wie gesagt, Oliver Platt, ne? Also es ist auch so ein Typ, der mittlerweile auch so ein kleiner Kulttyp ist, finde ich. Also den sehe ich halt auch total gerne halt, ne? Hier damals hier die 3 Musketiere und auf ewig einsame Entscheidung. Weißt du? Der Computer-Nerd, der aus Versehen mit an Bord gegangen ist im Prinzip. Ne? Also das ist auch einfach so ein Typ. So einer wäre ein Kandidat für, wenn mein Leben mal verfilmt wird, wäre Oliver Black, Platt oder Jack Black wären für mich so Kandidaten in ihren jungen Jahren für mich, für meine Rolle. In meinem Wunschvorstellung halt. Ne? Ja,
aber ich habe mich total gefreut, den auch mal wieder in einem Film zu sehen, weil ich weiß nicht mehr, wo ich ihn als letztes gesehen habe. Aber ich fand's echt schön, einen Film mit dem wiederzusehen. Weil den mag ich auch total gern.
Ja, total. Ja, Brendan Gleeson ist auch so ein Star heute, auch in vielen Serien, in Filmen mitgespielt.
War der nicht in diesem Gangs of London?
Ich glaube schon, aber der hat auf jeden Fall irgend so eine ganz relativ. Hier, Mr. Mercedes auf jeden Fall war so eine dieser Serien, in die man in den letzten Jahren gesehen hat. Und ansonsten ist der in relativ vielen Filmen auch dabei gewesen. Hier, AI war dabei, 28 Days Later, Gangs of New York, Dark Blue, ne, und Troja und solche Geschichten. Ne? Also der hat schon sehr, sehr viel Film und Kino gemacht. Also, und ist ein sehr, sehr talentierter Darsteller, der gute Brendan Gleeson. Und natürlich Betty White, ein Golden Girl der Herzen, oder?
Ja. Absolut.
Also ich kann dir sagen, damals in St. Olaf hat sie uns immer von Lake Placid erzählt, weißt du?
Ja? Und das Schöne ist, das finde ich, ist ja so ein bisschen so eine Ähnlichkeit. Ich meine, die Figur, die sie in dem Film hier spielt, die ist ja auch so ein bisschen, also die ist halt ganz so dappisch wie die Rose aus Golden Girls, aber auf eine etwas perfide Art und Weise ja auch so ein bisschen naiv.
Ja, total.
Sagen wir mal so.
Total. Sie spielt halt so eine Dame, die man mit einer älteren Dame, die an diesem See gelebt hat mit ihrem Ehemann. Und der hat irgendwann mal vom Angeln Krokodil mit nach Hause gebracht im Prinzip, was da irgendwie aufgelaufen ist. Und das ist dem bis nach Hause gefolgt. Das haben sie dann immer gefüttert. Dann ist es immer wieder gekommen. Irgendwann wurde es immer größer, bis zu 9 Meter, wie wir in diesem Film erfahren. Und dann irgendwann hat es nicht nur Kühe gefressen, die man ihm dargeboten hat, sondern offensichtlich auch den Ehemann aus Versehen.
Genau, aber wie du sagst, es war ein Versehen. Es war ein Unfall.
Glaubst du hier die Story?
Ich bin mir nicht sicher. kann sein, kann nicht sein. Ne? Die einen sagen so, die anderen so.
Ja, das ist wohl wahr. Auf jeden Fall ist dieses Krokodil, also es ist im Prinzip ja eine relativ einfache Story. Ne? Wir haben da so ein 9 Meter großes Krokodil, was da irgendwie aus dem asiatischen Raum da, aus irgendwelchen, wie auch immer, dahin gelangt ist und eigentlich jetzt so ein bisschen der Herr des Sees da ist halt. Ne? Und wir haben dann halt eine Polizeicrew, ne, die da vor Ort ist und die dann auch schon bei der ersten Biberwacht da einen Mann verliert, der da die Kameras anbringen will. Und da müssen die Sheriffs halt quasi jetzt auf große Krokodiljagd gehen und die bekommen Hilfe von der guten Kelly Scott. Die wird aufgrund des Zahns, den man da findet, von ihrem, was so halt passiert, von ihrem Museum beauftragt, da hinzufahren, um da vor Ort zu helfen. Weißt du, das wird sogar als Gag in dem Film verwendet. Oh, da ist jetzt endlich, kommen unsere Experten vom örtlichen Museum, die uns hier als Unterstützung geschickt werden. Aber eigentlich wird sie von ihrem Chef, der von Alan Arkin gespielt wird, der übrigens aus Chicago Hope ist, einer 90er-Jahre Krankenhausserie, die so ein bisschen wie Emergency Room so ein bisschen sowas in der Art war. Ja,
die kenne ich auch noch.
Die kennen wir auch noch. Und die wird eigentlich nur dahingeschickt, weil sie mit dem, also weil das ihr Freund war und der hat was mit einer anderen. Und eigentlich schicken
sie
mit der
Kollegin.
Mit der Kollegin. Ne? Und das ist so witzig, weil ihr Charakter wird uns wirklich vorgestellt, dass sie mit dieser Frau, mit ihrer Kollegin spricht, weil die ja was mit ihrem Freund hat. Und die sagt einfach nur zu ihm, zu ihr, das Herz nimmt sich, was das Herz will. Das ist mein Satz, ne? Das ist so großartig. Deep. Wie geil er sie dann dahin abschiebt, was auch, wo ich mir sage, das ist mal echt ein geiler Grund dafür, dass sie in die Handlung geführt wird. Ne? Sie ist ja dann so eine Großstadt, so ein Großstadtmädel halt und so, ne? So diese, da wird dann schon die ganzen Klischees ausgepackt, ne? So eine möchte nicht zelten, ne? Möchte im Hotel sein, ne? Möchte anständige Toiletten und so. Ich kann das alles nachvollziehen.
Weißt du? Absolut. Aber es ist tatsächlich so geil. Vor allem, ne? Die komplette Polizeibelegschaft dieses Ortes und Umgebung wahrscheinlich, weil der Ort wird wahrscheinlich nur den einen Sheriff haben, ja. Sagen dann, und wir müssen dem nachgehen. Was machen wir? Wir zelten.
Am See. 2 Tage.
Ne? Genau. Das auch und dann bauen die da ihr Camp auf, wo ich denke so, wie sinnfrei das ist, ne? Und siehst dann so, und ich mag ja keine Zecken und es ist sehr schön.
Ja, der Film schwankt so zwischen Komödie und Tierhorror, aber obwohl es harte Szenen, es gibt so 2, 3 relativ harte Szenen. Der Anfang ist so, ne? Am Anfang haben wir ja Brendan Gleesons Charakter, der dann halt mit so einem Typen da auf dem Wasser unterwegs ist, der irgendwie so Kameras unter Wasser anbringt, wo so irgendwie die örtliche Biberpopulation beobachtet wird und der kommt dann nur noch zur Hälfte zurück, also auch wirklich zur Hälfte zurück in das Boot halt. Ne?
Genau.
Und dem ist alles abgebissen worden unten und der stirbt dann auch und der Blick von Brendan Gleeson ist so super, wenn er sagt, scheiße. Der sieht da so
das
aus.
Das bedeutet wie, Papierkram.
Genau, er hat diesen Blick, das bedeutet Papierkram und der Feierabend ist damit in weite Ferne gerückt. So eine Art ist es und dann dachte er, ja, was mache ich in solchen Fällen, rufe ich Bill Pullman dazu. Ne, der spielt Jack Wells. Halt, ne? Und dann gehen sie auf die Jagd und ich finde, also erstmal versuchen sie herauszufinden, was das überhaupt ist. Und streiten ja das trotz des Finden des Zahns ab, dass das so ein Krokodil ist, wird irgendwas anderes sein und pipapo, wie soll ein Krokodil herkommen und so. Und gehen dann mit ihr so ein bisschen auf die Suche danach. Und das ist alles so total absurd, weil, wie du schon sagst, weil ja, die ganze Polizei macht einen Wochenendausflug mit Zelten an diesem See.
Ja? Total, ja.
Das ist so großartig. Und ich finde auch, auch, dass wir gleich zu Beginn, wenn die losziehen, er seinen, ich zitiere, leichten Granatenwerfer dabei hat.
Ne? Ja, ich meine, gehört zur Grundausstattung jedes Dorfpolizisten, hallo.
Und als er dann am Anfang sagt, er hat diesen leichten Granatenwerfer dabei, wussten wir doch beide, irgendwann kommt er zum Einsatz, oder?
Ja, natürlich.
Das ist so großartig. Ich finde aber auch so viele zwischenmenschliche Sachen super, wenn sie da ankommt und dann mit die beiden dann überzeugt, dass sie die mitnehmen, weil die beiden machen sich ja ein bisschen darüber lustig. Ja, wir haben jetzt, unsere Expertin vom Museum ist endlich da, um uns bei diesem Mord oder bei diesem Todesfall zu unterstützen. Dann geht ja gehen ja so ein paar Mädels vorbei und dann drehen die beiden Typen sich einfach nur noch diesem Mädel um vor ihr. Und so, weißt du?
Da dachte ich so, echt jetzt?
Das fand ich so geil, wie geil sie die auch unter so End-90er-mäßig so ein bisschen unter Druck setzt. Also ihr müsst mich mitnehmen, sonst diskriminiert ihr mich und ich kann euch dann verklagen.
Es ist ich meine, muss auch sagen, die diverse Szenen, wenn du die heute in einem Film oder Dialoge so hättest, ne, die wird dir keiner mehr durchwinken. Aber ne, wo sie auch dann sagen, wir gehen jetzt quasi mit der gesamten Polizei dahin. Da ist ihr ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht klar, dass sie zelten.
Ja.
Und sie fahren ja da mit dem Boot lang und dann sagen sie ja das. Und sie so, und ich habe ja zu zelten habe ich überhaupt nicht zugestimmt. Und dann sagt der eine irgendwie, ja, sorry, wir haben keine Damenbinden dabei oder irgendwie sowas.
Ja.
Aber ganz ehrlich, auch wenn jetzt natürlich jeder wieder sagt, das kannst du nicht bringen, so der Film oder diese Filme sind einfach Kinder ihrer Zeit.
Ja, natürlich,
und klar. Da war das so, da hat auch kein Hahn nachgekriegt, da war es alles lustig. Und mit dem Mindset, sich den Film anzugucken, ist das auch durchaus lustig.
Da kann man natürlich
auch ganz problemlos mal drüber lachen.
Ich hab ehrlich gesagt, ich kann sie da total verstehen. Ich hätte auch sie hat ja dann, man sieht sie mit diesem Kofferrolli da zwischen diesen Zelten hin und her laufen. Aber ganz ehrlich, nur wenn mir einer sagt, hier, wir gehen hier mal an den See, weil wir sind jetzt hier in der Kleinstadt, würde ich auch nicht pauschal vom Zelten ausgehen. Ne? Also ich finde das schon durchaus berechtigt. Da wird doch irgendeine Hütte sein oder so oder ein Hotel am Wasser. Das ist ja eine wunderschöne Gegend, da wo die das gedreht haben halt. Ne? Das
ja,
ist ja richtig geil. Da. Das ist landschaftlich total super, wo die das gedreht haben und so. Hier in British Columbia, ne, am Shawinigan Lake, haben die den für 27 Millionen Dollar gedreht. Das waren noch Zeiten. Also es ist wirklich wunderschön da. Und ich fand aber auch so vieles, weil die Jagd nach diesem oder die erstmal Ermittlung, ist das jetzt ein Krokodil oder was ist das überhaupt? Da gibt es so viel zwischenmenschliche Sachen, ne? Also gleich so die zwischen Bill Pullman und der guten Bridget, da knistert es ja gleich von Anfang an halt. Ne?
Genau, aber und wo es auch knistert, aber auf genau die entgegengesetzte Art und Weise, ist natürlich zwischen Brandon Gleeson, also dem Sheriff, und diesem Hector, also Oliver Platt, ne, der großartig. Dann ja auch dazukommt. Das ist also irgendein superreicher Krokodil- oder Alligatorfachmann, ne, von dem ja halt gesagt wird, er schwimmt mit den Krokodilen hin und her. Und der kommt da ja wie Krösus an. Ne?
Mit dem Hubschrauber.
Mit dem Hubschrauber, ne? Und übernimmt quasi mal diese ganze Expedition, wenn du so willst. Und die beiden geraten ja sofort aneinander. Und es wird ja auch nicht besser im Verlauf des Films. Und da gibt es so Goldszenen, weißt du, wo der Hector irgendwelche Fallen aufbaut und der Sheriff mehr oder weniger
in jeden
Fall reinläuft.
Das ist so geil. Wie geil Hector dann auch noch im Nebensatz sagt, na, vielleicht hätte ich ein bisschen weiter vom Lager wegbauen sollen. Also Hector Cry, der ist halt so ein Millionär oder mehr, der ist auf jeden Fall ein sehr, sehr reicher Typ. Der hat die ganze Ausrüstung und so und der ist aber so ein Fan halt von Krokodilen. Das ist so ein bisschen esoterisch, weil er dann auch immer sie irgendwie mit Drachen vergleicht und so und sagt, die Krokodile sind so gottähnliche Wesen und früher, genau. Der hat halt so einen Hintergrund von seiner Bildung her und er sagte dann sowas wie, ja, früher haben die Gottesurteile im Prinzip gefällt. Ne? Da hat man dann Leute, die Verbrechen begangen haben, nicht dem König vorgeworfen, sondern hat sie den Krokodilen vorgeworfen und die haben dann halt entschieden, was sie mit denen machen. Göttliche Boten nennt er sie in dem Film. Ich denke mal, die meisten haben sie gefressen. Vermute ich jetzt mal, ohne es genau zu wissen.
Ja, aber dann hatten sie es verdient wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, hallo? Ja. Das wird das.
Aber was er ja natürlich will, ist, er will ja nicht, dass dieses Krokodil getötet wird. Also zu dem Zeitpunkt, wo erstmal klar wird, dass es eins ist. Weil was ich grundsätzlich dem Film wirklich zugute halte, weil es ist ja, ne, ist ja so eine Horrorkomödie.
Ja.
Aber wir sehen dieses Krokodil an sich sehr lange nicht.
Mhm.
Und das ist genau das, was ich eigentlich so mag. Das ist so weiße Hai-Vibe-mäßig, ne? Dass du erstmal nur, du siehst Angriff, aber du siehst es nicht. Ja? Und das finde ich, macht immer sehr viel oder wirkt sehr viel mehr, als wenn du sofort weißt, in Großaufnahme das Monster siehst.
Ja.
Und wo du es einfach das erste Mal siehst, ist einfach so episch geil. Weil da gibt es eine Szene, ne, wo die Protagonisten quasi alle an Land noch sind, aber am Wasser. Und sie werden nicht von einem Grizzly oder Braunbär oder was, also irgendein Bär halt.
Ja, irgendein Bär.
Ne, nicht angegriffen, aber der rennt halt an denen vorbei und steht dann da am Wasser. Und es wird gerade so ein bisschen gefährlich, weil ne, so direkt Kontakt mit dem Bär ist, glaube ich, nicht so gesund, wenn
das
du Pech hast.
Das stimmt.
Und dann kommt einfach aus dem Wasser dieses riesige Krokodil. Das ist halt wirklich dreimal so groß wie ein normales Krokodil, wie man sich so vorstellt. Und schnappt sich einfach diesen sehr großen Bären, schnappt sich den wirklich mit einem Haps und zieht den ins Wasser und ist weg.
Und es ist kein langer Kampf. Es sind Sekunden, die wir den sehen.
Genau. Und das ist so episch, diese Szene. Die ist einfach so, wow, okay, Respekt. Jetzt müssen wir auch mit was zu tun haben.
Absolut. Vorher haben wir es immer mal so angedeutet gesehen, wir haben Szene mal gesehen, wir haben bei der anderen sehr harten Szene, also ich habe ja schon gesagt, am Anfang gibt es ja diesen Biber-Experten, der da irgendwie nur also der Oberkörper aus dem Wasser zurückkommt. Dann gibt es ja noch diesen Deputy, dem dann beim Einholen dieses Echo-Geräts, mit dem sie versuchen, so ein Signal auszusenden, so ein Mini-Krokodil-Geräusche, also von so kleinen Krokodilen, weil die sollen größere anlocken. Wenn er es rauszieht, dann wird ihm der Kopf abgebissen. Aber da siehst du kaum, du siehst das Krokodil nur Sekundenbruchteile. Und es ist wirklich so, wir haben ja darüber geredet, dass der Film 79 Minuten lang ist. Das Krokodil ist sehr gut gemacht. Es ist eine Mischung aus Animatronik und CGI, aber sehr, sehr gut. Und
das Animatronik ist von Stan Winston gebaut.
Und genau. Ich meine,
der kann das. Geile Sachen gemacht. Ne? Der hat Jurassic Park gemacht, Terminator. Ich glaube, die Alien-Viecher hat er auch gemacht. Ne? Also, was der macht, sieht eigentlich gut aus. Nicht.
Ich glaube, nee? Alien war Giga, ne? Oder?
Ja, Giga hat das designt, aber ich dachte, die Viecher. Ah,
bin ich nicht ganz
aber,
sicher.
Okay,
aber, ja, so.
Auf dünnem Eis, aber den Predator hat er gemacht?
Ja, also der ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Meister seines Fasses, Stan Winston. Und das ganze Krokodil in dem ganzen Film, ne, animatronisch und animiert, ist genau 3 Minuten 43 zu sehen. Von 79 Minuten. Ja? Der Großteil ist davon am Ende. Ne? Es ist wirklich wenig. Aber das stört überhaupt nicht. Weil es einfach der Spannung gut tut. Und das, was wir dann sehen, ist wirklich, wirklich überzeugend. Muss ich sagen. Auch, wie gesagt, wir reden über 99. Ne? Mhm. Also, das ist wirklich super. Wie gesagt, wie dieses Zwischenmenschliche, was wir da auch haben, das ist einfach auch manchmal so niedlich. Weil es gibt noch diese andere Polizistin, ne, die natürlich dann gleich was mit Hector anfängt, ne, weil der ist ja auch nicht nur Milliardär und Nerd und Krokodilkenner, sondern auch ein Liebling der Frauen. Ne, so. Deshalb soll Oliver
Platt. Der Milliardär, dem die Frauen vertrauen.
Da ist so eine Polizistin dabei, mit der hat die gute Bridget, die hat dann so eine kleine Szene mit ihr, wo die sich darüber streiten, also nicht streiten, sondern darüber reden, ob das ihr gemeinsames Zelt ist. Und da sagt sie, nee, das ist ihr eigenes Zelt und so. Und dann so eine Szene, wo sie dann zu ihr sagt, sagen Sie mal, stimmt das eigentlich so, was man hier über die Wälder von Maine hört, so wie beim Film, beim Sterben ist jeder der Erste und so, ne, also so mit, dass hier die Männer so wild sind und so, ne, und dann gucken die beiden sich so ganz funny an und dann geht die Kamera so nach links und siehst du, wie Bill Pullman daneben steht und die beiden anguckt und das fand ich so süß, weißt du, wirklich, das ist so unfassbar, weil es ist so, weißt du, sag, ist das wahr, was man hier über die Männer sagt, dass die hier ein bisschen wild sind und dann Kamera schwenkt zu Bill Pullman, der sich anguckt. Ey, das ist einfach witzig und das war der für mich fast schon größte Lacher in dem ganzen Film. Halt, ne? Das ist toll, also, wirklich.
Also, ja, tatsächlich ist, du hast ja auch schon gesagt, also es geht fast nur zur Hälfte eigentlich um das Krokodil und um die Jagd aufs Krokodil. Viel lustiger und interessanter finde ich ist der ganze Rest mit dieser Gruppe unter sich.
Ja, ich fand total vieles witzig. Ich fand es witzig, dass die nachts, ich meine, die sind auf der Jagd nach dem Krokodil. Was macht man Tom Jones Mucke nachts um Party am Wasser feiern?
Ne, genau. So wie wobei vorher noch gesagt wird, durch Lärm werden die angelockt und dann wird aber noch so halbherzig, naja, machen wir so eine Grube, ne, falls das Krokodil genau an der Stelle vorbeiläuft, fällt es in eine Grube. Nachdem wir ja, ich weiß gar nicht, ob man zu dem Zeitpunkt das Krokodil schon gesehen hat, aber wenn du die Grube gesehen hast,
ja,
da nicht. Hätte er mit seinem rechten Fuß reingefasst.
Total lustig ist übrigens, dass sie, obwohl sie dann so einen Fußabdruck gefunden haben von dem Krokodil und also dann später wissen, wie groß es ist, aber witzig ist auch, dass zwei der Polizisten dieses Loch graben, weil die bezahlt wurden von Hector. Und dann sagt ja noch Ben Gleesons Charakter, sag mal, ihr seid Polizisten, warum grabt ihr hier das Loch? Ja, er hat uns dafür bezahlt. Ihr habt euch bezahlen lassen dafür, dass genau. ihr dieses Loch grabt. Das ist voll super, aber das Schönste
nee, fand ich, nee, er hat gesagt, ihr habt Geld genommen und dann sagt er eine, nee, es war ein Scheck.
Genau, stimmt, er sagt, ihr habt Geld genommen dafür? Allein, dass die beiden damit beschäftigt sind, ein Loch zu graben, das wäre vielleicht noch die Ehrefrage, weil das sind ja Polizisten, die da halt eigentlich ne, einen anderen Auftrag haben und gesagt haben, er hat uns bezahlt. Ihr habt Geld dafür genommen, er hat uns einen Scheck gegeben, ist großartig. Halt, ne? Also das sind so Sachen, die ich super finde halt an dem Film. Das sind vielleicht keine Mega-Lacher, aber man erfährt auch ein bisschen was über Krokodile zum Beispiel. Wusstest du, dass Krokodile, wenn sie einfrieren, solange die Nasen frei sind, können die eingefriert in so einem Wasser überleben? Da gibt's auch so auf YouTube Videos, wo du siehst, dass in so einem Flussteil so ein Krokodil quasi eingefroren ist, aber so die Nase, also der Schnauzenteil mit der Nase noch so rausragt und da atmet ist und das ist dann völlig okay. Damit kommen die durch den Winter. Oh, okay. Das ist schon krass.
Praktisch.
Ja, total krass und so. Weil, weißt du, so eigentlich mag ich ja auch so Tierhorrorfilme. Weißt du, ich glaube, der Weiße Hai hat das Ganze ja so ein bisschen, ich weiß, jetzt kommen die Vögel und so, aber der Weiße Hai hat das ja so losgetreten. Ich mag auch sowas hier wie Orca, der Killerwal. Ich weiß, der wird immer so ein bisschen verrissen und so, aber ich finde den ganz gut. Und in den 90ern hier mit meiner Schlangenphobie war Anaconda nicht leicht für mich. Ne? Also das ist, da hätte ich jetzt sofort aufgegeben, sag ich dir. Ich hätte, glaube ich, heult wie ein kleines Mädchen, sag ich dir.
Ich hatte es ja gesagt, ne, als ich den Film geguckt habe, war schon ein bisschen später und dann nach Lake Placid habe ich so durchgesäppt und dann lief auf ZDF Neo Anaconda. Und da habe ich gesagt, ey, wie passend ist das denn?
Aber also ich finde Lake Placid auf seine Art irgendwie besser, weil Anaconda nimmt sich halt sehr ernst. Ne? Der nimmt das Thema halt auch sehr ernst. Und das ist ja wirklich der Versuch, das sehr, sehr hart zu machen oder verhältnismäßig hart zu spielen. Und Lake Placid hat zwar auch so zwei, drei Szenen, wie gesagt, Kopf ab, Beine ab von dem Biber-Typen und von dem Deputy der Kopf. Aber dafür ist dann der Humoranteil auch noch relativ groß, was so dem Film irgendwie so eine komische Mischung gibt. Man kann ihn nicht so richtig greifen, ne? Es gibt so Momente, wo ich sage, ja, der ist voll gut. Und dann ist es wieder so, ja, der weiß nicht so richtig, was er will halt, ne?
Ach doch, ich glaube schon, der wusste, was er will, nämlich eigentlich ein Horrorfilm mit durchaus Comedy-Anleihen. Und ich finde, das hat er eigentlich ganz gut gemacht. Also ich würde ihn sogar weniger als Horrorfilm sehen. Also das ist so ein bisschen so Tier-Suspense-mäßig, aber es ist ja jetzt nicht Horror im Sinne von, da ist auch nichts übernatürlich oder so völlig unglaublich. Obwohl, na gut, das sagen wir mal, das Krokodil ist ja durchaus
gigantisch.
Gigantisch. Aber es ist sehr, sehr lustig und ich musste immer sehr lachen und ich mochte aber die Krokodilszenen natürlich sehr, vor allem die mit Betty White dann zusammen.
Ja, das war wirklich super. Die sind ja auf Betty White dann gestoßen, weil sie gesehen haben, dass diese Frau diese Kuh die Kuh zum Wasser führt. Die Kuh hat so die Augen verbunden und dann kommt das Krokodil und frisst die Kuh, also reißt die Kuh mit ins Wasser. Halt. Genau. Und
beziehungsweise das Krokodil ist schon im Wasser, so
genau,
mit offenem Maul.
Stimmt.
Und die geht da ganz ruhig mit der Kuh hin und schiebt die Kuh dann dahin und dann schnapp.
Genau, richtig. Schnappi. Aber siehst du auch noch so, oh Gott, das ist mich auch was. Oh Gott, so nenne ich die Folge nicht, versprochen. Nein, aber, und da wird halt Betty White verhört, bei der haben sie ja schon vorher begegnet und da wusste sie halt offen nichts und so. Ist halt so eine der wenigen Leute, die da wohnt, was eigentlich mir auch nicht richtig vorstellen kann bei so einem schönen See und mit dem ganzen Wald und so. Da müssen wir
ja, aber da ist ja nichts.
Ja, also da wohnt doch jeder dritte Prepper bei sowas.
Ja, eigentlich ist aber verwunderlich, dass da überhaupt jemand lebt. Direkt am See.
Nee, aber diese ganze Story, wo sie dann verhört wird und sagt, wir können sie verhaften, ja, wegen was denn? Wegen was denn? Und sie sagt, ja, sie haben Vereitelung der Strafverfolgungsbehörden, sie haben uns Behinderung haben sie gemacht, weil sie uns nicht die Wahrheit gesagt haben und so. Da suchen sie schnell, sie kriegen von mir noch, ich zeige sie an, wegen Brandstiftung, Anstiftung und irgendeine Stiftung fällt mir noch ein. Weißt du, das ist da so, wo sie dann sagt, ja, und ja, dann kommt diese Story mit ihrem Mann, der mal vom Angeln dieses Krokodil hat ihn irgendwie bis nach Hause begleitet, dann war es noch ganz klein, dann haben sie es immer gefüttert und irgendwann ist ihr Mann mal so ein bisschen komisch drauf gewesen und war mal so ein bisschen verwirrt und dann hätte das Krokodil fast mein Pferd gefressen und da ist er dazwischen gegangen und dabei ist er leider gefressen worden. Genau. Ich glaube ja keinen Meter, dass sie nicht dahinter steckt, dass ihr Mann von dem Krokodil gefressen würde, weil sie hat danach ja gesagt, sie hat das nicht gemeldet, weil sie wusste dann, dass die das Krokodil töten werden, was ja dann auch versucht wird, indem sie dann noch Unterstützung anfordern, weil sie damit nicht fertig werden. Ne? Es gibt ja dann noch diverse Tauchaktionen, wo ich mich immer wieder bei solchen Filmen sage, ich würde einen Teufel tun und da ins Wasser gehen. Einen Teufel würde ich
absolut
tun. Und ich würde nicht mal in diese Boote gehen.
Ja, ja, das sowieso. Also gerade wenn du weißt, da ist so ein Riesenvieh. Aber selbst Hector, ne, der ja also mit den Krokodilen schwimmt und also das Gute oder Göttliche in diesen Tieren immer sieht, ist ja dann auch irgendwann im Wasser und dann schwimmt dieses Vieh direkt hinter ihm und er dreht sich dann um und guckt das Vieh an und sagt dann sowas wie, ich komme mir gerade ziemlich blöd vor.
Das ist voll super, oder?
Also da merkt er irgendwie so, vielleicht war die Idee doch nicht so gut.
Aber die Szene ist wirklich geil, wo er dann auftaucht und auf einmal schwimmt das einfach ganz ruhig hinter ihm und dann gibt es so eine Totale von oben und du siehst halt, wie 9 Meter im Vergleich zu einem Menschen aussehen halt, ne?
Ja.
Nämlich extrem groß und ich finde auch, ich liebe diesen Satz mit, jetzt komme ich mir irgendwie blöd vor. weißt du, er schafft es ja dann noch zwar zu entkommen, weil natürlich er hat ja seinen Hubschrauber dabei und seine Polizistenfreundin, die Maschine noch, und er schafft es ja dann noch bis zur Maschine zu kommen, weil er hat ja da noch dieses aufblasbare Bag, auf was sich dann das Krokodil stürzen kann und so. Da gibt es ja auch dieses ikonische Ding aus dem Trailer, wo das Krokodil so groß ist, dass es den Hubschrauber unten an den Kufen reißt und fast nach unten zieht. Später wird ja der Hubschrauber auch noch benötigt, um es in die Falle zu locken, ne? Man geht ja dann irgendwann über, wir werden versuchen, es Leben zu fangen. Einen Versuch gönnen wir uns halt, ne? Und der Versuch ist halt, dass sie von der guten Betty White eine Kuh konfiszieren. Und die Szene ist auch so super, weil sie stehen mit ihr am See und sie sagt, wissen Sie was, ich werde Sie verklagen. Und so, ja, versuchen Sie es ruhig. Sie können auch nicht einfach meine Kuh konfiszieren. Und dann im Hintergrund siehst du, wie die Kuh an dem Hubschrauber hängt und im Hintergrund einfach zum See geflogen wird. Halt. Und das ist einfach ein super Szenenbild. Und dann tauchen sie ja die Kuh immer wieder ins Wasser ein. In der
Hoffnung, die dippen die so rein.
Und der Vergleich ist super, weil sie sagen, diese Kuh sieht aus wie ein Teebeutel. Und ich habe auch gedacht, oh, es ist so hart, weil dann denke ich mir so, oh, das arme Tier, weißt du, was da jetzt, ne? Und es gelingt ihnen zwar nicht, das sofort anzulocken, es dauert dann sehr lange, es gibt dann auch, dann passiert erstmal gar nichts und der gute Hector sagt ja auch, ich bin sehr enttäuscht von dieser Kuh, weil es nicht funktioniert und so. Und als dann irgendwann das Krokodil auftaucht, dann wird ja auch das, dann wird ja nur die Kuh quasi, fällt dann ins Wasser, der Hubschrauber wird noch an dem Seil nach unten gezogen und dann gibt's noch den großen Endkampf, wo wir das Krokodil deutlich häufiger sehen mit auch, ne, weißt du, am Hubschrauber, durch den Hubschrauber, unterm Hubschrauber, dann kommt noch, natürlich geraten die Leute, es kommt auch an Land, dann wird auf es geschossen, ne, dann fällt einer noch ins Wasser, dann wird noch hinterher geschwommen und man hat so Momente wie, oh Gott, Alter, bleib doch vom Wasser weg und so, rennt doch, ja, weißt du, bleib doch in den Autos, warum habt ihr euch nicht in Autos gesetzt und fahrt dann weg? Und so, weißt du, hat der abgetrennte Kopf euch keine Hilfe gegeben und so. Das ist schon ganz nice. Auch übrigens noch eine Sache zu der Betty White-Szene. Da sagen sie wo sie ja sagen, ich könnte sie anzeigen, weil sie die Behörden behindert haben, sagt Brendan Gleesons Charakter zu ihr, Peter wäre entsetzt. Und das ist ja diese Tierschutzorganisation, Peter, ne? Und da war die gute Betty White lange Vorsitzende und Sprecherin von denen. Also es war so eine Anspielung, aber so ein kleiner Insider. Aber dieser, ich finde diesen Endkampf, das ist der größte Teil, die Kuh siehst du auch, weil die Kuh schafft es am Ende doch noch, ne?
Knapp, aber sie schafft.
Sie wird nämlich am Ende, als sie das Krokodil dann doch irgendwann gefangen haben, weil es sich im Hubschrauber verheddert hat und dann betäubt werden kann, nachdem es erst so ein theatralisches, jetzt erschieße ich das wehrlose, jetzt wehrlose und müde Tier erschieße ich es und dann betäuben sie es halt nur. Und dann, da muss ich sagen, dann kommt eine Stelle, die ich immer irgendwie merkwürdig fand, dass überraschend noch ein zweites Krokodil auftaucht.
Das wollte ich gerade sagen. Das ist die einzige Szene, wo ich gedacht habe, die fand ich sau doof. Wie du eben gesagt hast, das eine, das Hauptkrokodil, von dem wir bisher immer nur das Große, ne, hängt quasi in dem Hubschrauber, der halt auf beiden Seiten so Klappen hat, ne, so, wo so ein Durchgang ist, und da hängt es quasi so mittendrin. Und plötzlich kommt ein zweites Krokodil, ist, glaube ich, ein bisschen kleiner.
Sieht fast normal aus, finde ich.
Und da habe ich dann gedacht, so, okay, das hätte es jetzt aber tatsächlich nicht gebraucht, weil das kommt nur schnell und dann wird tatsächlich einfach in die Luft gejagt.
Vom leichten Granatenwerfer.
Ja, deswegen gut, dass der nochmal zum Einsatz kam. Und am Ende ist ja dann aber auch Brendan Gleeson, der eigentlich gesagt hat, er will dieses Vieh töten, der ihm dann so in die Augen schaut und irgendwie sagt, nee, doch nicht. Und dann wird es nur betäubt und genau,
ja, Happy End. Pilmen betäubt es dann, aber die haben beide dann so wir gucken das Tier nochmal ins Auge, wenn es da so im Hubschrauber eingeklemmt ist und einfach nur noch da guckt und so, dann sind die Toten auch egal und es ist halt nur ein Tier, ne, also dann wird es dann doch betäubt nur, aber ich muss auch sagen, das zweite Krokodil, das habe ich auch immer doof gefunden, das ist wirklich nur, weil sie einmal diesen bereits am Anfang erwähnten leichten Granatenwerfer irgendwann mal einsetzen wollten, mit dem Brendan immer wieder gesagt hat, den habe ich noch, den kann ich noch einsetzen, damit können wir noch, da hat man jetzt gesagt, dann haben wir es jetzt doch mal gezeigt, ein explodierendes Krokodil, obwohl wir das Hauptkrokodil damit ja nicht getötet haben halt, ne? Ich fand auch an einigen Stellen, muss ich sagen, fand ich da auch ein bisschen komisch, weißt du, es gibt dann so eine Stelle, wo das Krokodil dann unter dem abgestürzten Hubschrauber durchtaucht und Hector dann noch dann versucht, da rauszukommen und dann springt Brendan Gleeson ins Wasser mit seinem Gewehr und ruft zu ihm, ich gebe ihm Deckung. Dann denke ich mir, ja, was hilft mir denn diese Information? Und Deckung heißt es, also ist es nicht Deckung, also ist es nicht super, wenn mir bei einer Schießerei jemand Deckung gibt, aber wenn ich von einem Tier gejagt werde, kann man mir dann mit einem Gewehr Deckung geben? Also.
Jetzt sei mal nicht so ein Erbsenzähler, Mensch.
Ich war nur so irritiert, weil er gesagt hat, ich gebe ihn Deckung. Also das hat mich wirklich so ein bisschen irritiert an der Stelle halt, ne? Aber umso schöner war halt dann diese Szene natürlich am Ende, das Krokodil wird betäubt, gefangen. Die Paare, alle Kombinationen haben sich ja gekriegt so ein bisschen, ne? Die gute Bridget und der gute Bill auch und auch so die, ich finde zwischen Hector und dem guten Charakter hier Sheriff Hank, genau, Hank ist ja Brandon Gleesons Charakter, die haben ja auch so ein bisschen so eine kleine Freundschaft entwickelt, die aus dieser Feindschaft eigentlich hervorging, dieses Neckische, ja, was die beiden haben. Das hat sich dann ja schon so ein bisschen entwickelt. Es gab ja die Szene, wo der Deputy von ihm also den Kopf abgebissen bekommen hat und dann versucht ja Hector bei ihm so ein bisschen so sein Mitleid zu bekunden und so halt. Mhm. Ne? Und dann sagt er ja zu ihm, ach wissen Sie, wenn jemand stirbt, dann wünscht man sich im Nachhinein immer, dass man ihn besser gekannt hätte. Und so, das ist zwar sehr wahr, aber in der Stelle halt auch so ein bisschen
nicht hilfreich.
Ja, so ein bisschen, ja, das ist ja vor allen Dingen, weil er die ja alle mit seiner Tauchaktion da erst in diese Gefahr gebracht hat und so, ne? Das ist, ja, wie gesagt, das ist so, dass ich fand diese Szenen unter Wasser, wo die dann dieses Tauchen machen und weil dieser Lake ist ja wirklich dunkel halt, ne? Und das haben sie auch gut umgesetzt. Das ist auch, also man hat wirklich so ein Gefühl von, man hat da wirklich keine Sicht. Nicht so, wie es im Meer ist, weißt du, wo du den Hai auf 50 Meter im blauen Wasser sehen kannst, sondern das Trübe und so, Lake Placid und so, das gibt dem Film noch eine zusätzliche Gravitas, die das auch unterstützt, dass man vielleicht den ein oder anderen Dollar damit woanders in die Gage von Bill Pullman gesteckt hat. Halt, ne? Ich fand übrigens, hast du die Abspannszene gesehen?
Wo das Krokodil dann mit LKW. Dem Tieflader ja. einfach ja. über einen Highway gekarrt wird. Und ich frage mich, A, wohin?
Ja.
Und B, ich weiß, es gibt irgendwie Lake Placid 2, 3, 4, ja, ja. keine Ahnung. Ja. Weiß nicht, ob das große, also ob das Krokodil dann nochmal eine irgendwie geartete Rolle spielt oder ob nur, weil das ist ja so die letzte Szene vom Film, dass Betty White, die ja lustigerweise nicht verhaftet oder irgendwas wird,
ne? Nö.
Die bleibt ja dann wohnen da direkt am See und setzt sich mit einem Eimer mit kleinen Fleischstücken oder was auch immer, ne, so an einen Steg und schmeißt sie ins Wasser. Und dann sieht man viele, viele, viele kleine Babykrokodile, die sie dann anfüttert.
Dafür haben sie das zweite Krokodil vielleicht gebraucht, weißt du? Weil was wäre es sonst? Das wäre es ja sonst die Jungfrau Echse gewesen, oder? Weißt du?
Auch wieder wahr.
Oder die unbefleckte Kroko-Empfängnis oder irgendwie sowas. Weil das war wahrscheinlich der Grund fürs zweite Krokodil, um diese Abspannszene mit Betty White zu haben, mit wie sie diese kleinen Krokodile füttert. Ich habe mich auch gefragt, was für eine Straftat wäre es denn nun wirklich gewesen bei ihr? Ne, also, mit dem Mann wirst du hier nicht beweisen können, halt, ne?
Ja.
Gut, sie hätte vielleicht gleich was sagen sollen von dem Krokodil, als sie das erste Mal auf sie getroffen sind. Okay, aber.
Ne? Das ist ein Graubereich.
Das ist ein Graubereich wahrscheinlich, ne? Aber also ich kenne die Fortsetzung auch nicht, aber wenn ich mir ansehe, dass die deutliche so Direct-to-DVD oder so relativ günstige Trash-Filme sind oder hier Lake Placid, als wenn das Monster oder das Wesen Lake Placid heißt versus Anaconda, gibt es ja auch so einen Trash-Film, als wenn das Wesen so heißen würde oder das Krokodil halt, ne? Glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass das so in dem Maße so genauso. Also vielleicht geht es darauf, aber ich glaube, wahrscheinlich haben sie aus Budgetgründen nicht mehr die Größe hingekriegt. Oder ich sehe es jetzt schon, dass das so ein ganz schlechtes CGI-Ding ist jetzt in den Fortsetzungen halt. Ne?
Wahrscheinlich, ich gebe auch zu, ich bin nicht wirklich gewillt, mir die Fortsetzung anzugucken.
Nee, habe ich nie gemacht. Also ich war ganz überrascht, als ich bei dem Männer, die auf Videos starren Podcast, als ich da gesehen habe, dass es Lake Placid 2, 3, 4, Lake Placid versus Anaconda und Lake Placid Legacy gibt. Also, wir reden über sechs Filme. Alter. Und ich weiß jetzt schon, es lohnt sich wahrscheinlich keinen so wirklich zu gucken. Außer man hat wirklich mal so Bock auf so eine richtige Trash-Granate halt, ne?
Ja.
Da könnte ich es mir vorstellen.
Genau. Die laufen bestimmt irgendwann mal bei Schläferz.
Ja. Also ich habe mal in die Trailer reingeguckt und so. Also gerade auch dieses Versus Anaconda-Ding, es ist halt einfach, weißt du, schlechtes CGI, weißt du, was in den 90ern wäre es bei Herkules drin gewesen. Also nur da war es noch, da wirkt es noch ganz gut und so, aber nur aus der Zeit. Und jetzt, nee,
Jetzt ja, da merkst du einfach, das sind dann Filme, wo einfach nur der Titel gewählt ist, um irgendwie noch ein bisschen Publikum abzugrasen.
Ja, Tierhorrorfilme funktionieren halt, gerade auch auf der Ebene, wie viele Hai-Filme gibt es. Ne? Mhm. Also es gibt tausend, es gibt auch ein paar gute und so, Swallow oder so, also gibt es auch wirklich welche, die ganz gut sind, aber es gibt halt auch super viel Trash und so und das ist halt offensichtlich immer relativ einfach irgendwie zu machen und das kann eigentlich nur der Grund dafür sein. Der Film war auch nicht unerfolgreich, hat irgendwie 57 Millionen Dollar eingespielt, so roundabout, also ungefähr knapp das Doppelte, aber natürlich jetzt auch kein mega, mega Hit. Er ist ein bisschen ein kleiner Kultfilm geworden, der allerdings durchaus auch von dem Humor, glaube ich, der Humor ist da das, was ihn über den Durchschnitt hebt und die krasse Besetzung ja. halt. Du hast den Präsidenten, der die Welt vor Aliens gerettet hat, in der Hauptrolle. Ne? Du hast Linda aus Army of Darkness in der weiblichen Hauptrolle. Weißt du, was willst du denn mehr? Oliver Platt, ne? Also das ist schon großartig. Hätte noch Michelle Pfeiffer.
Das ist halt so ein, also ich finde ja diese ganzen 90er-Jahre-Filme, die haben alle bei mir so ein Wohlfühl-Moment.
Ja. Ja,
ne?
Ja.
Also ich fühle mich mit so Filmen immer sehr, das ist so ein bisschen heimlich, das ist nicht zu drüber, okay, aber ne, das ist so ein Ding so, die waren irgendwie noch so manchmal ein bisschen einfacher gestrickt, das war alles ein bisschen hemdsärmeliger oder sehr oft. Mir machen so Filme wie der wahnsinnig Spaß, weil die kannst du halt einfach mal so ganz entspannt wegsnacken.
Ja, und wie gesagt, 79 Minuten und ich meine ganz ehrlich, die Bridget Fondas Charakter wird da hingeschickt als Expertin von einem Museum bei sowas, weil ihr Freund sie aus dem Weg haben will, weil er was mit einer anderen hat. Also, das würde man, ne? Das ist mal ein Grund halt, ne? Also, der uns da präsentiert wird. Das ist dann auch wieder so ein Lacher. Ich meine, sie findet ja auch die Liebe ihres Lebens da mit Bill. Machen wir uns keine Illusionen, ne? Also, ja. Ich fand aber auch diese Diskussion mit, also dieses göttliche Botending von Hector irgendwie ganz interessant, als er dann so erzählt, als er in dieses Krokodil, die Augen in dieses Krokodils geguckt hat, da hätte er so viel Weisheit und Güte und irgendwie so viel große Erhabenheit gesehen und so.
Genau. Schnitt. Ja. Ich komme mir gerade sehr dumm vor.
Genau.
Sehr blöd.
Aber ehrlich gesagt, das wären auch geile letzte Worte irgendwie, ne? Weißt du, in so einer Situation? Ich komme mir gerade sehr blöd vor.
Weißt du? Hab's.
Ja, richtig. Ich fand es aber gut, dass der nicht gestorben ist und auch sein Plädoyer dafür, das Tier nicht zu töten, sondern es zu versuchen zu fangen. Er sagt ja, er hat ja dann so ein Gehege und er hätte irgendwie so eine Art Tank und so, weil er ist ein reicher Safe-Man-Milliardär, wie Batman. Ne? Und dass er da die Möglichkeit hätte, da wird wahrscheinlich das Ding am Ende hingekarrt sein. Aber wie geil sie wirklich sich das gegönnt haben, die wirklich bei der Abspannszene wirklich das zu zeigen, wie dieses Krokodil auf so einem Lader liegt und über den Highway gekarrt wird. Ich meine, das musst du dir auch erstmal gönnen, halt, so als Szene halt, ne?
Ja.
Ja, ja. Ja, ja, nee, das ist doch durchaus ein schöner Tierhorrorfilm, der uns in eine einfachere Welt und einfachere Zeit für uns, nämlich die End-90er Jahre, zurückgebracht hat.
Total.
Und ich finde es gut, dass du ihn jetzt zum ersten, dass du jetzt diese Bildungslücke auch geschlossen hast und mit mir darüber geredet hast.
Gott sei Lob und Dank.
Ja.
Einer weg vom Pile of Shame.
Einer weg vom Pile of Shame. Dann kann ich nur noch euch einen empfehlen. Hört unbedingt die Nerd-Selbsthilfegruppe. Ich liebe es jeden Freitag. Freue mich immer drauf, wenn eine neue Folge rauskommt. Und freue mich schon auf die nächste Spider-Man-Besprechung. Ganz, ganz toll.
Kommt bald.
Ja, das ist groß, 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 großartig.
Aber ja. Vielen Dank.
Ja, gerne, gerne. Hast du noch was du loswerden möchtest?
Nee, tatsächlich nicht. Außer mich quasi zu bedanken, dass ich bei dir zu Gast sein dürfte.
Immer wieder gern.
Und dann würde ich in diesem Sinne sagen, see you later, Alligator.
Beste Schlussworte in diesem Sinne. Liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao.
Ciao.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.